Der Jahresrückblick 2020 mit Eva Kramer-Well und Philipp Greifenstein. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2020, dieses Jahr als Podcast mit Philipp und mir. Philipp, frohe Weihnachten!
Frohe Weihnachten!
Wir werden uns ein wenig über Themen des Jahres in der Kirche und der Eule unterhalten. Doch zuerst, wie war denn dein Weihnachten?
Erschöpfend. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr müde nach den Festtagen, nach dem Advent. Hier im Pfarrhaus war ja eine Menge los, der Vorbereitungen und auch privat. Und eigentlich bin ich gut urlaubsreif.
Gab es bei euch Gottesdienste?
Nein, nicht in Präsenz. Wir hatten offene Kirchen, das war auch sehr schön. Und dazu die anderen Advents- und Weihnachtsaktionen, die hier vor Ort geplant wurden, die sehr gut angenommen wurden und alle ganz gut aufgegangen sind, so wie sie geplant waren. Also mischt sich in die Erschöpfung auch Zufriedenheit darüber, wie es gelaufen ist.
Und habt ihr anders gefeiert, als ihr ursprünglich hättet feiern wollen?
Eigentlich gar nicht so sehr. Wir haben das bei uns ja ganz traditionell mit Kartoffelsalat und Wiener Würstchen und Weihnachtsbaum und Bescherungen und allem drum und dran. Nur ein bisschen anders dadurch, dass ich glaube, das wirklich das erste Jahr war, wo ich keinen Weihnachtsgottesdienst, also keine Christvesper hatte. Aber ich glaube, da geht es mir so wie vielen anderen auch. Das lässt sich verkraften. Das ist vielleicht wirklich nicht das Schlimmste, wenn mal die Christvesper ausfällt oder Ersatz gesucht werden muss im Netz oder so. Ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die dann am Heiligen Abend schon mal geschaut haben, nach einem digitalen Angebot oder auch nach dem Wort zum Heiligen Abend, da im ersten von Landesbischof Beffert Strom und Bischof Betzing. Ich habe es dann doch lieber gern gemütlich unterm Baum, aber ja, das ist verkraftbar gewesen. Und wie sah das bei dir aus?
Ja, bei uns ist es tatsächlich anders gelaufen. Also einmal, wir, Tobi und ich, haben letztes Jahr damit angefangen, Heiligabend tatsächlich nur für uns zu feiern. Und haben dann, also traditionell feiern wir Heiligabend für uns, feiern dann mit Tobis Eltern und seiner Familie zusammen und dann fahren wir für ein paar Tage zu meinen Eltern, wo dann meine Geschwister zusammenkommen. Und es sind halt doch recht viele Geschwister und mein Bruder in Österreich, der hat jetzt gar nicht kommen können, weshalb wir es jetzt tatsächlich ganz geswitcht haben. Heiligabend haben wir bei Tobis Eltern gefeiert, ohne Geschwister. Und ich bin dann zu meinen Eltern gefahren, wo meine Schwester ist. Und Tobi ist zu Hause geblieben und hat gestern mit seinen Eltern und Geschwistern gefeiert. Und wir sind halt jetzt gerade über die Feiertage getrennt. Aber ja, ist nun mal so.
Und digitale Weihnachten in der Familie?
Ja, wir telefonieren halt jeden Tag per FaceTime mit meinem Bruder in Österreich. Aber es ist schon, meine Eltern wohnen in einem, im Rhein-Neckar-Kreis, da ist die 7-Tage-Inzidenz über 200, da sind die Gottesdienste ausgefallen. Die haben eine Andacht unter sich gefeiert und ich in Böblingen lebe tatsächlich noch in einem Kreis unter 200 und da haben Gottesdienste stattgefunden. Also es ist ganz krass, es waren 5 Gottesdienste am Tag, jede oder sogar noch mehr. Jede Stunde einer und ich habe lange überlegt, ob ich gehen soll oder nicht. Aber ich muss ehrlich, ich war seit Ostern nicht mehr, weil ich halt einfach berufsbedingt halt auch mit vielen Menschen in Kontakt komme. Und ja, dann will ich diejenigen, die da sonntags im Gottesdienst sind, die teilweise, wo es die einzigen Menschen sind, die sie in der Woche sehen, die will ich nicht unnötig gefährden und gehe tatsächlich nicht, momentan nicht in den Gottesdienst und habe jetzt auch gesagt über Weihnachten, das ist halt jetzt so und das behalte ich bei. Da haben wir zu zweit zu Hause eine kleine Andacht gefeiert.
Also die Diskussion ist ja in den letzten Wochen da ganz wild und laut und geführt worden. Manchmal denke ich auch übertrieben in dem Sinne, dass da viel Streit entfacht wurde oder dass ja die Emotionen wirklich hochgekocht sind. Ich glaube, das war der Sache nie angemessen, sondern wir reden immer schön davon, dass der christliche Glaube so ein bisschen Ambiguitätstoleranz lehrt. Ich glaube, das hätten wir uns allesamt in den Kirchen zu diesem Weihnachtsfest auch daran erinnern sollen, dass es einfach zum Beispiel in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Dörfern unterschiedliche Lösungen gibt, das aber jetzt nicht bloß, weil jemand sagt, wir feiern noch unter den Corona-Bedingungen Gottesdienst, dass jetzt Volltrottel sind oder Idioten, die Regeln unterlaufen wollen oder auf Krampf was durchsetzen wollen. Und genauso umgekehrt gibt es natürlich auch den Vorwurf, dass die Kirchen sich zu sehr zurückziehen. Das kennen wir ja schon das ganze Jahr über die Diskussion und das halte ich auch für Unfug, sondern dort, wo es wirklich nicht möglich ist, ja, wir haben ja in der Lausitz in Sachsen eine 700er Inzidenz, aber es gibt ja natürlich auch Regionen, wo das auch so nicht angesagt ist, ja, es geht ja auch ein bisschen um das äußere Zeichen, das davon ausgeht, ja, und natürlich ist es kein normales Weihnachten, wir haben einfach eine andere Normalität, in der wir jetzt das ganze Jahr über schon leben, die Stress mit sich bringt, die Leute immer wieder überfordert, ermüdet, und das kann man durchaus auch zur Kenntnis nehmen. Niemand muss irgendetwas, aber es ist halt doch schon schön und ich finde es teilweise beeindruckend, auch wie vielfältig die Formen waren, in denen jetzt Weihnachten gefeiert wurde. Ganz unterschiedlich, und ich denke, für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen Mühe gegeben haben, auch was für sich zu finden, anstatt dessen sich mit verschränkten Armen hinzusetzen und zu sagen, es ist halt nicht so, wie es jetzt immer war, die sind eigentlich auch auf ihre Kosten gekommen, was jetzt die Kirche zu Weihnachten angeht. Und dann ist ja die Kirche zu Weihnachten auch wichtig, aber vielleicht auch nicht immer das Wichtigste, und dieses private Weihnachten in engsten Familienkreise, vielleicht mit den eigenen Kindern oder Großeltern, wenn das noch möglich ist und wenn man das sehr verantwortlich gemacht hat, das denke ich, hat ja fast überall stattgefunden. Und das hat ja auch einen Wert für sich, auch ohne dass da jetzt die Kirche groß reinfunkt.
Ja, wobei Weihnachten ist halt ein Fest der Traditionen und bei vielen gehört halt tatsächlich die Kirche in die Tradition mit rein. Ja, aber irgendwie, man ist im Leben immer mal wieder gezwungen, Traditionen zu brechen oder auch zu ändern.
Ich bin da ja immer sehr dafür. Also ich bin ja ein großer Freund davon, so Traditionen zu hinterfragen und auch sich ein bisschen lustig darüber zu machen. Ne? Das Bullshit-Bingo zur Weihnachtspredigt ist ja nur ein Beispiel dafür. Aber das heißt natürlich auch, dass man natürlich erstmal solche Traditionen überhaupt wahrnimmt und natürlich in einem tieferen Sinne auch wertschätzt. Ne? Also man macht sich natürlich nie über die Weihnachtspredigt lustig, wenn man nie im Grunde seines Herzens mehr von dieser Weihnachtspredigt erwartet, als das vielleicht sogar beim durchschnittlichen Besucher, Besucherin in der Christvesper der Fall ist. Ja? Also ich habe da einfach ganz hohe Erwartungen dran, weil ich das einfach für wichtig halte. Ne? Und deshalb teilweise natürlich auch stärker drunter leide, was da so erzählt wird, und daraus ist ja das Bullshit-Bingo mal entstanden, aber das kann man im Grunde genommen auf ganz, ganz viele Weihnachtstraditionen so anwenden, und ich fand es dieses Jahr teilweise ein bisschen schade. Da sind nämlich so viele Dinge durcheinander gekommen. Also, dass es so eine Konsumkritik gibt, das ist ja in der Kirche, das kennen ja viele Leute, ne, dass an der Kanzel gesagt wird, das ist jetzt einfach gar nicht wichtig und das Einkaufen und wir als reiches Land und es gibt so viel zu essen.
Dabei ist es doch unsere patriotische Pflicht, einkaufen zu gehen.
Genau, das hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier noch gesagt, das ist natürlich ein grandios dummer Satz. Ich finde, solche Kulturkritik hat aus dem Mündern von PfarrerInnen oder von der Kanzel natürlich auch immer was Schales. Ne? Es ist halt das Fest im Jahr, wo Familien normalerweise zusammenkommen, wo wirklich eine Pause eingelegt wird von dem Trubel. Und ich finde, da arbeiten ja auch viele Leute. Ne? Also ich habe ja auch mal ein Jahr im Handel gearbeitet, um das hier nochmal fallen zu lassen. Und in der Weihnachtszeit ist das eine total stressige Zeit, sowieso, unter den Hygienebedingungen ganz bestimmt erst recht. Und da ist mir das immer ein bisschen schal, wenn von der Kirche aus gesagt wird, ihr feiert alle falsch. Nichtsdestotrotz sage ich das natürlich ganz häufig. Also wer meinen Twitter-Account verfolgt, wird merken, dass ich ganz häufig Menschen darauf hinweise, wie man Weihnachten richtig feiert. Und damit sind diese ganzen alten Traditionen gemein, mit denen ich auch aufgewachsen bin, und also dass der Baum erst am 23. aufgestellt wird und eben nicht schon zum ersten Advent, wichtig, ne? Oder dass es eben jetzt zum Weihnachtsabend nie irgendein Haichi-Bombaichi-Essen gibt, sondern dass es da bestimmte Traditionen gibt. Und mir ist völlig bewusst, dass es Menschen gibt, die da nicht so aufgewachsen sind, die das im Elternhaus nie erlebt haben, die das selber für sich auch nicht so wünschen, die sich gerne auch von solchen Traditionen freimachen wollen, weil sie die als belastend empfinden. Und das finde ich total legitim. Und es gibt ja wirklich nicht einen Weg, wie man richtig Weihnachten feiert. Aber mir ist schon ganz wichtig, und ich glaube, das ist das, dass dieses Jahr auch nochmal deutlich geworden ist, dass solche Traditionen, wenn man sie denn mag, einfach auch Halt geben können. Und wenn man vor allen Dingen auch weiß, wie bestimmte Dinge so laufen, dann laufen die auch automatisch ab und geben dem Ganzen so ein bisschen eine Struktur, ohne dass man sich unbedingt um die Gestaltung kümmern muss. Ja, also dieses, ich glaube, wir haben einfach viele von uns, ohne jetzt besonders betroffen zu sein, in sehr stressiges Jahr hinter uns. Immer mit den Anpassungen, dann kriegt man Mitte der Woche, schaut man hin, was haben die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen neu entschieden, was die Schulen oder Kindergärten angeht. Das haben wir im Frühjahr schon mal durch, jetzt ist das im Herbst und im Winter nochmal so gekommen. Es ist immer so eine gewisse Anspannung da und dazu dann eben noch den Stress zu sagen, jetzt müssen wir es extra schön machen. Das ist wirklich Bullshit. Natürlich muss niemand irgendwas so schön machen und erst recht nicht so, wie das andere Leute meinen. Aber diese Traditionen leben ja davon, dass man nie lange drüber nachdenken muss, wie man was macht, sondern es ist halt so. Ne? Und ich denke, das, also kann ich von uns, von mir und meiner Familie sagen, dass uns das diesen Advent natürlich auch erleichtert hat, zu sagen, wir sitzen gemeinsam am Kaffeetisch und da gibt's halt den Stollen und da gibt's die Kekschen, die es immer gibt, und das gibt uns so eine gewisse Struktur.
Ja, und das ist ja irgendwie, aber genau, aber was du ja jetzt gerade angesprochen hast, viele basieren auf Struktur, also nicht basieren auf Struktur, sondern verlassen sich auch drauf, aber gerade die ist ja jetzt dieses Jahr oft auch weggebrochen und jetzt gerade auch zu Weihnachten. Und damit sind wir ja eigentlich schon voll in unserem Thema für diesen Beitrag, den Rückblick auf das Jahr. Und du hattest als erstes Thema ja auch aufgeschrieben, Corona und Kirche, da, womit wir ja jetzt eigentlich schon mittendrin sind. Eigentlich schon fast wieder drüber raus. Was hast du noch für Themen?
Ja, na also Corona und Kirche, das ist natürlich noch längst nicht abgeschlossen. Und ich denke, was wir 2021 erleben werden, ist erstmal noch ein sehr komplexes Frühjahr bis zum Osterfest, wo wir schauen werden, dass so denn das Wetter warm wird und schön und die Leute wieder mehr an die frische Luft gehen können. Das scheint ja eine Rolle zu spielen bei der Verbreitung des Virus. Dann hoffen wir natürlich alle, dass die Risikogruppen, dass die Pflegeheime, dass Risikoberufsgruppen durchgeimpft werden können. Das wird vieles erleichtern und einfach, denke ich, auch ein anderes Gefühl stiften in unserer Gesellschaft. Ja, also es geht ja gar nicht so darum, dass jetzt im Grunde genommen alles gut wird dadurch, aus virologischer Sicht, aber dass man das Gefühl hat, es geht voran, das ist natürlich was ganz anderes als jetzt in den letzten Wochen, wo man zu Recht ja das Gefühl haben musste, es wird immer alles nur noch schlimmer. Und insofern wird die Corona-Pandemie die Kirche weiter beschäftigen, und dann werden wir, denke ich, so in der zweiten Jahreshälfte mal in eine Phase eintreten müssen, die durch zwei Schienenstränge geprägt ist, nämlich einmal zu sagen, wie kriegen wir den Zug Kirche eigentlich wieder richtig auf die Gleise? Denn es gibt ganz, ganz viele Themen, die in dieser Pandemiezeit wirklich hinten runtergefallen sind. Und zwar ganz praktisch, also in der evangelischen Kirche, weil die einfach von den Tagesordnungen der Synoden runtergerutscht sind, weil die Synodentagungen verkürzt wurden oder digitalisiert wurden. Und da gibt's also wirklich Hausaufgaben zu erledigen für die Synodalen und für die Kirchenleitung in beiden großen Kirchen. Das Gleiche gilt aber auch für die anderen Religionsgemeinschaften. Es gibt einfach Themen in unserer Gesellschaft, wo wir 2020 überhaupt nicht einen Millimeter weitergekommen sind. Und die irgendwann muss man damit ja mal wieder anfangen. Ne? Also Thema Religionsunterricht oder das Thema auch Ausbildung und Indienststellung von Religionsbediensteten in den Moscheegemeinden hier in Deutschland. Ja, also wer sich so kranzgrau noch erinnern kann, irgendwann vor Urzeiten, 2019, ja, da gab es mehrere Themen mit Religionsbezug, die unsere Gesellschaft interessiert hat, haben, und da kommen wir sicherlich auch wieder hin, und da ist natürlich auch eine Frage, dass für uns jetzt in der Eule, das dann auch kritisch zu begleiten, zu sagen, welches Thema ist jetzt wirklich wichtig, dass es auch wieder auf die Tagesordnung kommt. Und auf dem zweiten Schienenstrang werden wir dann sicherlich auch nochmal so ein bisschen Corona Kirchenkritik machen müssen, nämlich wirklich zu schauen, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist.
Ja, gerade beim schlecht gelaufen sollten wir vielleicht, also können wir auch mal ein Augenmerk dann auch drauflegen. Das erfahre ich jetzt in meinem beruflichen Alltag, ist dadurch, dass vor allem bei den Beerdigungen und beim Abschiednehmen und Trauer so viel schiefgelaufen ist, werden wir eine massive Welle an Trauerverarbeitung haben, die dieses Jahr nicht hat verarbeitet werden können. Und da könnte die Kirche richtig Potenzial haben, da das aufzufangen und die Bewältigung zu unterstützen.
Ja, also ich denke, das Thema Abschied von den Corona-Toten, das ist ein Thema,
Nicht nur
was,
Corona-Toten, nicht nur Corona-Toten.
ja, genau, also das ist ganz wichtiger Hinweis. Ich meine, in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen sind ja ohnehin auch regulär Leute gestorben, die aber unter den gleichen Hygienebedingungen ja nicht besucht werden konnten.
Genau.
Genau, und die Begrenzung bei den Trauerfeiern, die gilt ja jetzt auch seit März durchgehend, genau.
Ja. Also beispielsweise im April ist mein Großvater verstorben. Wir sind eine Familie von 30 Leuten und wir konnten nicht alle an der Beerdigung teilnehmen.
Also das ist ein Thema, da würde ich meinen, ohne jetzt den Eule-Leserinnen schon ein Datum zu geben, aber das Thema wird jetzt demnächst eine Rolle spielen, weil da auch viele Dinge noch in der Schwebe sind, wie wir das in unserer Gesellschaft während der Pandemie noch besser regeln können. Denn die Zustände, obwohl jetzt natürlich in den Pflegeheimen zum Beispiel geimpft wird, werden sich ja nicht sofort ändern. Aber also da gibt es gleich mehrere Sachen, an denen ich da auch inhaltlich dran bin und die sicherlich spannend sind. Ich denke, dass dazu aber noch, ich hätte mir zu Zeiten von den Kirchen, die ja doch zusammen jetzt die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland umfassen, zu Zeiten doch stärker gewünscht, dieses Thema Tod und Sterben in diesem Jahr stärker zu besetzen durch öffentliche Trauerfeiern, wie wir sie auch bei anderen Katastrophenfällen kennen. Und ich denke, das eigentlich ist es eine Kompetenz von Kirche. Eigentlich. Was ich über das Jahr hinweg aber durchaus auch festgestellt habe, ist, dass in den Kirchen genauso wie überall in der Bevölkerung sonst auch das Bewusstsein dafür da ist, dass man sich gerne mal ein bisschen ablenken will. Und ich denke, die wirklich scharfen Diskussionen um Gottesdienst analog, digital im Frühjahr und jetzt eben Christvesper digital analog zu Weihnachten erklären sich zu einem sehr großen Teil auch daraus, dass das Diskussionen sind, an denen man als Christenmensch teilnehmen kann, weil jeder hat so seine eigene Erfahrung mit Gottesdiensten. Aber es ist auch klar, dass das jetzt nie Diskussionen sind, wo es wirklich in ethische totale Graubereiche reingeht. Und im Vergleich dazu wurde über die medizinethischen Fragen, Triage, über Tod und Sterben, über Dilemmata-Situationen unterschiedlicher Art in den Kirchen relativ wenig diskutiert und auch in der Kirchenpresse. Und da nehme ich jetzt die Eule gar nicht aus. Wir haben natürlich im Frühjahr Artikel dazu gehabt zur Triage und wir haben einige Artikel sogar. Wir hatten uns bemüht, auch immer wieder andere kirchliche Handlungsfelder in den Blick zu nehmen, in der Kinder- und Jugendarbeit, die in den Kirchen stattfindet. Aber natürlich haben auch wir an diesen Gottesdienstdiskussionen teilgenommen. Und im kritischen Rückblick auf dieses Jahr muss man sagen, dass die Kultusdiskussion, so wichtig der Kultus auch für die Kirchen ist, aber zu wichtig gemacht wurde, auch im Verhältnis zumindest, also ganz sicher im Verhältnis zu dem, was die meisten Christen von ihrer Kirche erwarten. Denn die gehen jetzt gar nicht so sehr in die Gottesdienste, aber die haben zum Beispiel eine sehr hohe Meinung von Diakonie und Caritas. Und das spiegelt sich jetzt in der Kirchenpresse zu wenig wider.
Was durch Corona halt auch vollkommen unter den Tisch gefallen ist, war das Kippen des Gesetzes im Frühjahr, des Paragraphen 217, die geschäftsmäßige Lebensverlängerung, nicht Lebensverlängerung, Sterbebegleitung. Mann, wie heißt das jetzt? Gesetzmäßige Sterbehilfe.
Ja.
Und da ist, hätte sich, also ich glaube, wäre Corona nicht aufgetaucht, wäre da auch noch mal ganz viel mehr von Kirche hätte mit einfließen sollen und eigentlich auch müssen.
Ja, also bei dem Thema bin ich ja ein bisschen zwiegespalten. Also wir hatten das ja auch in der Eule, den Artikel von Hermann Diebe Fischer. Und da bin ich sehr glücklich damit, weil ja da eine Möglichkeit nutzt und zu sagen, wir haben vielleicht als junge Christen und Christin dazu teilweise mal eine andere Haltung oder einen anderen Zugang als die von den Kirchenleitungen dann proklamiert wird. Also es gibt ja in der evangelischen Kirche da auch eine ganz große Vielfalt von Bezügen dazu. Das ist jetzt nicht so, dass da alle eine Meinung haben. Und wir sehen zum Beispiel immer wieder in den Umfragen, dass also weite, weite große Teile der Bevölkerung für irgendeine Form der Sterbehilfe sind. Ne? Also die Fragen in diesen Umfragen sind unpräzise gestellt, ja, zum Großteil. Aber wir sehen einfach, dass das Thema nicht so eindeutig ist, wie das ganz häufig eben auch Kirchenmitteilungen aus der katholischen Kirche, aber jetzt zum Beispiel auch vom Ratsvorsitzenden oder von anderen leitenden Geistlichen so dargestellt wird. Und da wünsche ich mir, das ist aber wirklich eine Debatte, die zu wenig das Licht der Öffentlichkeit gesehen hat in diesem Jahr, da wünsche ich mir, dass wir das nächstes Jahr schon noch stärker führen, bei uns im Magazin, aber natürlich auch in der gesamten Kirche, denn das ist ein Thema, was eben ganz bewusst noch nicht abgeschlossen ist und wo ich aber die Vermutung habe, dass da einfach auch eine Generationfrage dahinter steckt. Und wir haben uns ja bei der Eule vorgenommen, auch wirklich eine jüngere Generation von Christen und Christinnen mit im Blick zu haben. Und da denke ich, wird uns eine spannende Debatte noch bevorstehen.
Oh ja, absolut. Ja, man muss ja gar nicht Feststellung beziehen und man muss ja auch nicht ganz klar sagen, ich bin jetzt dafür oder dagegen, aber sich wenigstens mal Gedanken darüber zu machen, wäre ganz hilfreich.
Ja.
Und da vielleicht Anleitung und Hilfestellung zu geben, sich da entsprechend drüber Gedanken machen zu können.
Ja. Also ich denke, dass bei diesem Thema ganz wichtig ist, dass wir wirklich realisieren müssen, dass das Thema in seiner Tiefe, inhaltlichen Komplexität und Tiefe gar nicht angekommen ist. Und wir hatten das jetzt vor ein paar Wochen erst noch, da hat Hermann Diebel-Fischer bei uns in der Eule wieder über wiedergeschrieben über das Thema, und zwar anlässlich dieses
der Verfilmung.
Der Gott. Verfilmung da, ja. Genau, von Ferdinand von Schirach.
Ja.
Und das ist halt, also ein Problem dass dieser Debatte ist natürlich, dass es alles irgendwie auf diesem Niveau stattfindet. Und ich denke und ich hoffe, dass das unsere Leserinnen ähnlich sehen, dass wir uns mehr Komplexität einfach zumuten können. Und meine Erfahrung ist dann einfach, umso komplexer das wird, desto schwieriger werden natürlich die Entscheidungen.
Mhm.
Und dann steht man am Ende da und hat gar keine Meinung mehr.
Mhm.
Aber man hat natürlich was gelernt und man ist sensibel geworden für die Probleme, die es da gibt. Das Urteil wird vielleicht weniger klar. Aber ich denke, für Christinnen und Christen ist es ja wichtig, dass man mit sowas am Ende leben kann, mit seiner eigenen Einstellung dazu, mit vielleicht auch Entscheidungen, die im Familien- und Freundeskreis getroffen werden, jetzt oder in Zukunft.
Ja.
Und ich nehme für uns als Magazin mal mit, dass wir durchaus auch mal häufiger noch erklärende Beiträge dazu brauchen. Entweder als Artikel oder mal doch als kurzes What the Facts Video einfach nochmal so ein paar Fakten auf den Tisch legen. Einfach um so eine Debatte auch immer wieder mal zu erden. Ja?
Genau, das hilft auch bei der Meinungsbildung und so, wenn man da einfach nochmal Fakten hat. Ja.
Genau. Denn es ist wirklich, also es halten sich alle für total klug. Und wenn man jetzt gerade in die christliche Presse anguckt bei solchen Themen, bei diesen Medizin- oder bioethischen Themen, ist es so, dass es eine sehr starke Trennung zwischen den Fachmedien gibt, wo auf einem sehr hohen Reflexionsniveau darüber gesprochen wird. Und dann ist ein ganz, ganz tiefer, garstlicher Graben zu dem, was so allgemeine Kirchenpresse ist. Ja, zu den regionalen Kirchenzeitungen und so. Und da wird das Thema dann nur noch auf der Höhe der kirchlichen Stellungnahmen abgehandelt. Ne? Also Bischof XY sagt das. Vielleicht nochmal eine pointierte Gegenstimme, aber dann wird es auch gefährlich, weil man solche Fragen, denke ich, eben nicht in so einem Pro- und Kontra-Format immer auflösen kann. Und das war es dann so. Und ich denke, das würde ich mir jetzt jedenfalls für 2021 vornehmen für die Eule, so sagen, es gibt natürlich dazwischen in diesem Graben genug Luft und Raum. Und es gibt dafür auch Leserinnen, die natürlich weder eine Fachzeitung lesen wollen, aber die eben auch nicht mit einfachen Botschaften sich zufrieden geben wollen, sondern die verstehen wollen, worum es geht und gerne tiefer eindringen. Und das nehmen wir uns mal vor. Ja, dass wir das machen. Und am besten mit jungen Stimmen, mit jungen Wissenschaftlerinnen und jungen Pfarrerinnen und Pfarrern, die dazu ihre Meinung geben.
Jetzt sind wir voll von unserer Struktur abgekommen.
Sehr gut, so soll das sein.
Jetzt haben wir mit einem Thema angefangen und sind irgendwie schon in den Blick ins nächste Jahr gelandet. Aber wir hatten ja dieses Jahr noch andere Themen. Gehen wir doch da mal hin zurück.
Ja, also das einzige Thema, das hatte ich ja bei diesem medienpolitischen Rückblick, den ich da beim Magdeburger Neujahrsgespräch gemacht habe, schon gesagt. Also ich denke, das einzige wirkliche Thema mit Kirchenbezug, was jetzt wirklich auch außerhalb der Religionsgemeinschaften, außerhalb der Kirche Resonanz hatte dieses Jahr, ist schon das Missbrauchsthema. Und das ist aber zugleich ein Thema, wo ich das spüre in jedem Gespräch, was ich dazu führe, im Freundeskreis, aber eben auch mit den Akteuren in der Kirche, dass die Leute am liebsten wollen, dass das aufhört. Ja, es soll irgendwie aufhören, es soll mal ein Ende finden. Und also das betrifft ganz, ganz viele Christinnen und Christen, die einfach sagen, es kann ja nicht sein, dass das immer und immer und immer weitergeht. Und das kann ich total verstehen. Also es ist auch für mich als jemand, der sich jetzt dieses Jahr außerordentlich viel mit diesem Thema beschäftigt hat, also viel mehr als in den Jahren davor, ist es auch absolut nachvollziehbar, dass das kein angenehmes Thema ist, mit dem man sich beschäftigen will. Und ich kann auch jedes Kirchenmitglied total verstehen, das sagt, ich möchte auch nicht, dass meine Kirche immerzu nur mit dem Missbrauch in den Medien ist. Allein, es hilft ja nicht. Also.
Ja, aber das muss ja echt, ich meine, wenn ich dran denke, der Bericht, den du bearbeitet hattest, das war ja jetzt nicht dieses Jahr, das war ja schon ein paar Jahre her, aber wie ich das gelesen habe, wie intensiv du da reingeguckt hast und wie intensiv du dich damit beschäftigt hast. Und ja, jetzt halt auch dieses Jahr, dass es halt einfach nicht weitergeht, das kann ich mir schon vorstellen, dass es also für dich auch nochmal extrem schwierig ist, weil du halt einfach wirklich auch die Berichte gelesen hast, derer, denen es zugestoßen ist, also die missbraucht worden sind, so rum.
Du hast jetzt verwiesen auf den Bericht damals von den Domspatzen. Und jetzt kommen ja andere Berichte, vor allen Dingen in der katholischen Kirche, erst einmal ganz häufig eben von Kommissionen, die eingesetzt sind von den Bistümern, aber relativ unabhängig das machen, so dass es dann veröffentlicht wird. Ne? Das ist die Diskussion in Köln gerade eben, die aber also wirklich relativ unabhängig, zwar beauftragt und bezahlt von den Bistümern, aber eben unabhängig in der Arbeit, das jetzt machen. Und von den Berichten werden wir viele, viele, viele mehr noch sehen, die also einzelne Bistümer, einzelne Bereiche wie jetzt Orden oder einzelne geistliche Gemeinschaften aufnehmen. Und das ist jetzt jedenfalls auch meine Hoffnung und der Weg, der da eingeschlagen wird in der evangelischen Kirche. Wir werden diese Berichte dann irgendwann auch in der evangelischen Kirche haben, denn dort haben wir sie im Moment noch gar nicht. Und das ist also Teil hoffentlich der neuen gemeinsamen Erklärung der EKD mit dem Beauftragten für den sexuellen Kindesmissbrauch von der Bundesregierung, also Johann Wilhelm Röhrig. Das ist immer noch in der Mache, das ist immer noch nicht fertig. Und in dieser Vereinbarung wird denn hoffentlich dann auch festgelegt, dass es da manchmal für einzelne Landeskirchen, wenn sie dann groß genug sind, und für die kleineren Landeskirchen dann eben gemeinsam irgendwo regional, dann wirkliche unabhängige Aufarbeitungskommission gibt, also die auch wirklich den Namen unabhängig dann verdienen. Und dort sollen dann Spezialisten drinnen sitzen, die auch nicht aus der Kirche sind, die sich die Fälle, die Altfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich, also in einer oder mehrerer Landeskirchen und Diakonie, also diakonischen Werken, anschauen. Die bekannten Fälle vor allen Dingen, also schon, die irgendwann mal bekannt geworden sind, dann schauen, woran lag das, wo sind Risikoorte, ja, aber dann einfach auch mal wirklich zu sagen, wer ist denn jetzt hier eigentlich zuständig gewesen. Denn, und das dürfen sich wirklich die evangelischen Christen nicht weiter einreden, also das Missbrauchsproblem gibt es in der evangelischen Kirche genauso wie in der katholischen Kirche und gab es vor allen Dingen auch in den gleichen Jahrzehnten, wo es in der katholischen Kirche so massiv viele Fälle gab. Es gab genauso in den evangelischen Kirchen Kinderheime, diakonische Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, der Behindertenhilfe, wo sowas vorgekommen ist. Und jetzt im Gemeindebereich ist es halt so, dass wir zwar in der evangelischen Kirche jetzt nicht den Risikofaktor Zölibat haben und vielleicht auch nie ganz so sehr mehr so eine verdruckste Sexualmoral von der Ablehnung von Homosexualität bis in Gender-Diskussionen hinein. Das ist ja doch eher doch noch eine katholische Sache. Aber wir haben in der evangelischen Kirche ganz, ganz andere Risikoorte. Also das evangelische Pfarrhaus, die Pfarrfamilie, der charismatische junge Pfarrer und Vikar, der in die Gemeinde gekommen ist, das sind alles Risikoorte, die uns aus den Fällen, die schon längst bekannt sind, einfach auch bekannt sind. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir beim Missbrauch evangelischerseits quasi am Startpunkt stünden, sondern wir wissen einfach von den Geschichten, die schon bekannt und teilweise auch öffentlich sind, schon auch eine ganze Menge davon, wie Missbrauch evangelisch aussieht.
Der darf halt wirklich nicht vergessen werden. Ja, das wäre tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, wenn jetzt hier die katholische Kirche aufarbeitet, wie weit es mit der evangelischen weitergeht. Meinst du, dass es leichter gehen würde oder schneller vorangehen würde, wenn sich beide zusammentun würden?
Nee, also erstens sind die katholischen Bistümer da tatsächlich in vielfacher Hinsicht den evangelischen Landeskirchen voraus. Ja? Und zweitens ist es in beiden Kirchen so, dass die Strukturen teilweise sehr häufig das Problem sind. Ja? Und wenn man das jetzt quasi noch dadurch verdoppelt, ja, wir haben ja schon in Föderalismus, außerordentlich stark ausgeprägten Föderalismus in der katholischen Kirche, weil im Grunde genommen jeder Bischof da wirklich sein eigener kleiner Papst ist. Ja? Und dann, jetzt tun wir noch mal 20 evangelische Landeskirchen dazu. Also das funktioniert so nicht. Nee. Der Pfad ist allerdings schon längst ausgelegt. Also das ist mir auch ganz wichtig für unsere Leserinnen und Leser, wenn dann immer was Neues passiert vor den Synoden oder man auch mal einen neuen Fall hat oder einen alten Fall, über den nochmal berichtet wird und auch so grausame Dinge wie jetzt die Fälle dann in Speyer bei den Schwestern da, die locker mit dem mithalten können an Schrecklichkeit, was wir zum Beispiel aus den Berichten von den Regensburger Domspatzen damals hatten. Mir ist eine Sache ganz wichtig, der Missbrauch ist kein Fass ohne Boden.
Wie kannst du das sagen? Weil, also, wenn, ja, ich jetzt als Leser und als Außenstehender, der sich jetzt nicht so intensiv reingelesen hat wie du, wirkt das ganze Thema ja wirklich ohne Ende. Dadurch, dass es halt einfach nie weitergeht. Also man den Eindruck hat, dass es nie weitergeht, obwohl es ja da auch ein bisschen weitergeht. Aber eben, wie kannst du sagen, dass es kein Fass ohne Boden ist?
Damit meine ich, dass die Fälle irgendwann mal ein Ende nehmen, wenn man sich denn wirklich auf den Hosenboden setzt und sie aufarbeitet. Also es wird immer weiter Einzelfälle geben. Kinder in unserem Land erleiden sexuelle Gewalt. In Familien, in Sportvereinen, in der Schule, in Internaten, dort, wo ganz besonders angreifbare Kinder leben, in Kinderheimen, aber auch bei behinderten Kindern, in Krankenhäusern und auch in der Kirche. Überall, also längst nicht überall, aber in den Kirchen zum Beispiel schon mehr als bei anderen gesellschaftlichen Akteuren, gibt es da ein wirkliches Bemühen um bessere Prävention. Also das ist seit 2010 wirklich, wirklich versucht worden. Das ist noch nicht überall angekommen. Ja, also gerade auch in den Gemeinden, in den einzelnen Gemeinden muss man da, denke ich, immer wieder kritisch auch hingucken. Das ist aber auch die Verantwortung des einzelnen Christenmenschen zu sagen, wie ist denn das eigentlich bei mir vor Ort? Ja, aber was jetzt die Kirchen als Körperschaften angeht, ist auf dem Feld der Prävention viel gemacht worden. Wo weniger passiert oder wo mit größerer Scheu rangegangen wird, ist natürlich die Aufarbeitung der alten Fälle. Und das fühlt sich ganz zu Recht so an, als ob das nie aufhört, weil man ja auch nicht so hingeht, wie man hingehen sollte, nach meinem Dafürhalten. Wenn ich sage, kein Fass ohne Boden, heißt es, dass es natürlich erstmal wirklich noch ein ganz langer, dunkler Weg ist. Ja, also da braucht sich niemand vorstellen, dass das Thema nächstes Jahr erledigt ist. Aber wenn ich sage, wir haben den Pfad, der eigentlich zu gehen ist, der liegt den Kirchen schon längst vor den Füßen, dann heißt es eben auch, wir wissen wirklich ganz gut inzwischen, was man machen muss, um Missbrauch in Zukunft möglichst zu verhindern, ja, also das Risiko zu minimieren. Und wir wissen auch, was wir machen müssen in den Kirchen, um den Missbrauch gut aufzuarbeiten. Und ich würde sogar vermuten, dass das auch die wissen, die das behindern. Also wir wissen, dass die Kirchen sich am Ende nicht davon freimachen werden können, wenn nicht die Altfälle unabhängig aufgearbeitet werden. Das heißt, es braucht diese unabhängigen Aufklärungskommissionen. Und wenn diese Kommissionen natürlich jetzt wieder 2 Jahre lang nicht eingerichtet werden, dann sind es einfach 2 verschenkte Jahre. 2 verschenkte Jahre vor allen Dingen natürlich für die Betroffenen, die noch am Leben sind, die immer älter werden, die auch krank sind, die also unter vielen psychischen, aber auch körperlichen Belastungen leiden, aber natürlich auch 2 Jahre für die Kirche als Institution und für alle Kirchenmitglieder. Das geht nicht von alleine weg, sondern man muss den Pfad gehen. Nach diesem Jahr würde ich aber meinen, dass so schwer dieser Weg noch sein wird, gerade auch für die evangelischen Christen, die da viel noch vor sich haben, was bei den katholischen Christen längst, denke ich, angekommen ist. Ja? Aber mir ist auch wichtig zu sagen, wir werden also nie noch 20.000 haben und nie noch 20.000 schwierige und schlimme Fälle, sondern das ist in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem, es ist in der Kirche ein Riesenproblem, aber riesig ist eben was anderes als unendlich. Also ich hoffe ganz sehr, dass sich in den evangelischen Kirchen viele Leute, die in verantwortlichen Positionen sind, auch nicht zuletzt in den Landessynoden, wirklich anfangen, ernst zu machen bei dem Thema, sich des Themas anzunehmen, in dem guten Bewusstsein, wenn wir das jetzt angehen, dann kann uns auch ein guter Umgang mit den Missbrauchsfällen der Vergangenheit gelingen. Ich habe das Gefühl, dass wenn man immer sagt, wir wären der Sache eh nie Herr, dass dann überhaupt erst gar nicht angefangen wird.
Wie ist deine Einschätzung? Und damit gehe ich schon zum nächsten Thema über. Wenn die Missbrauchsfälle endlich aufgearbeitet werden und diese unabhängige Kommission endlich eingesetzt ist, denkst du, dass die Zahlen der Austritte zurückgehen werden?
Also da hängen so viele unterschiedliche Prozesse übereinander. Also eins ist, denke ich, ganz klar, dass die permanente Beschäftigung mit der Schuld, die Kirchen auf sich geladen haben, natürlich nie dafür sorgt, dass Leute irgendwie Freude an der Sache haben. Bei manchen wird es das letzte bisschen hinzufügen zum Kirchenaustritt. Wir sehen aber, und das ist ja eigentlich für die Kirchen jetzt von heute ein Riesenproblem, die Kirchenaustritte sind finanziell langfristig ein Problem, aber jetzt aktuell ist das Problem, es zerrt ja an den Nerven und an dem Enthusiasmus und an dem Engagement der Christen in den Gemeinden. Das sehen wir katholischerseits natürlich viel stärker als evangelischerseits, aber sowas wie Maria 2.0, sowas wie die wirklich inzwischen flächendeckenden Proteste gegen Klerikalismus, ja, am Ende natürlich auch am Ende sowas wie den synodalen Weg. Da ist dann nur die Frage, wie sehr der eben noch mit der Basis verknüpft ist, dem Gremium-Katholizismus über den CDK, aber das sind ja alles Dinge, die sind nicht denkbar ohne den Skandal des Missbrauchs. Und der zerrt natürlich daran, denn man will ja nicht in die Kirche gehen, um sich nur mit diesem Thema zu beschäftigen. Also ja, das spielt eine Rolle. Aber für die Kirchenaustritte und für damit natürlich für die Frage der Zukunft der Kirchen in Deutschland spielen ganz andere Themen eben auch noch eine Rolle. Ja? Und ganz vorneweg, Leute, die das ganze Krisenjahr über nichts von ihrer Kirche gehört haben. Es gibt einfach weiße Flecken in der Kirchenlandschaft, die wird es zunehmend häufiger geben. Das ist eine Riesenanfrage natürlich für die beiden großen Kirchen, weil man sich von der Annahme mal irgendwie jetzt schmerzhaft verabschieden muss, dass man als Volkskirchen überall präsent ist. Das wird es nicht mehr geben. Das Ende dieser flächendeckenden Kirchenversorgung, das erleben wir jetzt gerade in diesem und im nächsten Jahr. Denn es wird einfach Gemeinden geben, die sich davon nicht erholen. Das heißt nicht, dass die jetzt zugemacht werden, aber es gibt einfach Gemeinden und Pfarrpersonen, die das nicht hinkriegen, aus unterschiedlichen Gründen, und das ist jetzt auch keine Wertung, das ist recht keine moralische, aber die es nicht hinbekommen, in ihrer Stadt, in ihrem Dorf, in ihrer Region vorhanden zu sein. Also das gibt's, die haben einen Briefkasten, die haben auch eine Kirche, da gehen auch ab und zu Leute rein, aber was jetzt so Wirkung angeht, ja, und damit meine ich jetzt ganz bewusst nicht irgendwie immer nur unter Zeitung vorkommen, sondern wirklich eine Relevanz zu haben in Ort im Leben der Menschen, die in dieser Gemeinde, an diesem Ort leben. Ja, da gibt's einfach in die beiden Kirchen genug Regionen, wo das schon so ist. Ohne total schwarz zu malen, erleben wir 2021, 2022 ein durch die Pandemie vorgezogenes Ende dieser kompletten Abdeckung, was jetzt Gemeindestrukturen angeht. Und da werden einfach Leute auch austreten, weil die sich sagen, wenn ich die Kirche nicht mehr vor Ort habe, dann bringt mir der Laden nichts. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass auch für die digitale Kirche, unsere lieben Leserinnen sind ja höchst digital. Es ist so, dass wenn die Kirche nicht vor Ort ist, fällt für viele, viele, viele Menschen der Zugang dazu aus und natürlich eben auch die Notwendigkeit, sich an diesem Laden irgendwie zu beteiligen. Vieles von dem, was dieses Jahr Spannendes, Kreatives entstanden ist in den großen Kirchen, hat die Struktur des wir gehen auf die Leute zu, wir holen die Leute zu Hause ab, wir schicken denen was nach Hause, wir gucken, wo die in unserem Sozialraum wirklich sind. Alles keine neuen Ideen, wird seit den 80er Jahren diskutiert. Ne? Kirche im Sozialraum und aufsuchende Kirche sind da die Schlagwörter. Mhm. Weil die Präsenzveranstaltung dieses Jahr über weite Teile ausfallen mussten. Nicht bloß den Gottesdienst, sondern eben auch die Angebote für Kinder, Jugendliche, manchmal junge Erwachsene, alte Leute, Seniorencafé etc.
Genau.
Ne? Kirchenchor, ja, und Posaunenkreise und sowas. Also das ganz selten mal über diese Dinge geredet. Die sind eigentlich, für viele Leute ist das ja ein viel, viel stärkerer emotionaler Anker, zum Chor zu gehen als zum Gottesdienst.
Genau.
Dort, wo das ersetzt wurde oder wo sich darum bemüht wurde, mit den Leuten trotzdem in Kontakt zu bleiben. Also wir sehen, es hängt noch wirklich nicht alles nur an der Pfarrperson, sondern zum Beispiel auch gibt es einen Kantor, eine Kantorin. Und da sieht man mal, wie einfach personell ausgedünnt die Kirche auch in der Fläche schon ist. Da fällt natürlich insbesondere auch der evangelischen Kirche total auf die Füße, dass man sich so auf den Pfarrberuf konzentriert und sagt, wir haben, ja, Hauptsache wir haben noch irgendwo Pfarrer. Die Sozialstruktur, Vereinskirche, das wird immer so schnell kritisiert, aber das ist halt auch wirklich was, was den Leuten noch Nähe zur Kirche überhaupt bietet, jenseits des Gottesdienstes, ja, wenn da ein Chor ist oder und das Gleiche lässt sich übrigens im Netz dann auch sagen für Leute. Also wenn wir denken, wir kriegen digitale Kirche hin, indem wir da ganz, ganz viele Internetfahrer haben, dann ist das genau die gleiche Logik. Ne? Digitale Kirche funktioniert dort, wo Leute gemeinsam Kirche sind und nicht dort, wo man Kirche für sie anbietet. Wir sehen, dass die Digitalformate langfristig gut funktionieren, wo sich eine Community bildet, wo eine Gemeinschaft von Menschen gemeinsam digital Kirche ist. Was eine gute Influencerin ja macht, ist ja eben nicht bloß von sich erzählen, sondern beispielhaft über das Leben zu erzählen und eben in Austausch zu wagen. Und ich finde es ganz spannend, wenn ich mir dann auf Insta, wo ich mich normalerweise nicht so aufhalte, außer zu Recherchezwecken, dann dort eben auch die Kommentare lese und den intensiven Austausch, den die guten Influencerinnen machen. Das ist der entscheidende Punkt, denn da ist Gemeinschaft, nicht in dem noch so geleckten Angebot.
Wir haben uns für den Podcast ja auch noch vorgenommen, auf ein paar Highlights in der Eule in diesem Jahr nochmal zurückzukommen. Und dafür haben wir beide nochmal Artikel des Jahres durchstöbert. Ich möchte an der Stelle einmal sagen, Philipp, ich bin dir sehr dankbar, dass du es dieses Jahr geschafft hast, ein Unterheiden zu schreiben. Ich habe dir das ja früher schon mal gesagt, wie sehr ich, also wie wichtig diese Unterheiden für mich sind.
Ja, aber ich mache dir jetzt wenig Hoffnung und auch unseren Leserinnen wenig Hoffnung, dass Unterheiden jetzt wieder in eine Regelmäßigkeit reinkommt. Aber dass die Eule einen festen Stand, ein festes Standbein im Osten hat, weil ich im Osten wohne und sogar noch auf dem Land im Osten, ja, weil der Max in Leipzig wohnt, das, denke ich, merkt man unserem Magazin ganz häufig auch an, selbst bei Themen, die jetzt keinen Ostdeutschlandbezug haben. Schon alleine im Hinblick auf Kirche. Dass wir also nicht davon ausgehen, was Kirchenmagazine immer noch ganz häufig tun, dass die Kirche quasi im Zentrum des Lebens ihrer Leserinnen steht. Sondern wir erklären mal was, was vielleicht anderswo gar nicht mehr erklärt wird, weil man das so für selbstverständlich hält. Und wir gehen eigentlich immer mit dieser Perspektive ran, zu sagen, Kirche muss, wenn sie sich in die Gesellschaft wendet, das gut begründet machen. Und nie aus der Selbstverständlichkeit heraus irgendwie eine Größe darzustellen.
Zweite, was ich ansprechen wollte, und zwar die neue Kolumne, die rechte Ecke, die ja doch ziemlich Wellen geschlagen hat.
Ja, da gibt's wenig dazu zu sagen. Das wird jetzt jeden Monat gemacht. Und gut ist, ja, also es ist halt einfach, wir haben, sage ich jetzt auch mal so ein bisschen mit Blick auf die restliche christliche Presselandschaft in Deutschland, haben immer das Problem, dass wir mal erst hingucken, wenn es schon irgendwo ganz doll brennt. Und das geht mir nie anders, weil man sich ja immer fragt, lohnt sich das jetzt Zeit und Kraft für die Recherche aufzuwenden?
Ja.
Lohnt sich das, darüber so einen ellenlangen Text zu schreiben? Wie viel muss ich überhaupt vorher erklären, damit überhaupt jemand verstehen kann, worum es geht? Ne? Und mir hatte einfach ganz lange Zeit eben so ein Format im Grunde genommen gefehlt,
ja,
wo man genau das machen kann. Also wo es ganz bewusst eben nie immer das sein muss, was tagesaktuell ist. Nun war das seit dem Sommer ganz häufig eben auch tagesaktuell. Das hatte was mit Corona zu tun, auch mit Trump.
Ja.
Also ich erwarte, dass die Kolumne gleichzeitig weitergeht und fröhlich ist und trotzdem langweiliger wird, insofern als dass es hoffentlich auch mal Monate gibt, wo ich so ein bisschen aus dem Archiv erzählen kann. Denn rechtsradikale Tendenzen, rechtes Denken, Rechtspopulismus mit all den Übergängen dazwischen, ne, das gibt's in den Kirchen schon seit jeher. Und vieles von dem, was wir so aktuell wahrnehmen, lässt sich ohne diesen, sagen wir mal, historischen Unterbau nicht verstehen. Den haben wir aber eigentlich alle gar nicht. Und da soll die Kolumne eigentlich sogar noch ein bisschen mehr hin. Ja, also sagen, was ist denn eigentlich jetzt vor 40, 50 Jahren mal aktuell gewesen und wo sind die Linien zu heute? Aber bisher war das so, dass es einfach sehr aktuell ist. Natürlich, und dann ist es halt so, wenn was sehr aktuell ist, ne, dann lesen das auch viele Leute. Ich will mich jetzt auch gar nicht darüber beschweren, dass die Kolumne sehr gut angenommen wurde. Aber sie ist nicht dafür gedacht, dass wir jetzt jeden Monat einmal Krawall schlagen.
Nee, das wollen wir ja auch nicht, denke ich.
Genau, also wenn du gerade schon bei den Kolumnen bist, also mich hat dieses Jahr total gefreut, der Erfolg, den wir mit Frau Doktor hatten. Das ist ja unsere Kolumne mit den Jugendwissenschaftlerinnen,
ja,
die ihre Promotionen vorstellen und aber auch ihren Weg zur Promotion, also welche Schwierigkeiten die zum Teil hinter sich bringen mussten in der Studienfinanzierung, mit Stipendien, mit dem Stellenchaos, das es da manchmal gibt, aber auch das Privatleben mit dem Berufsleben in Vereinbarung zu bringen, Familie eventuell noch mit der Arbeit, also die Arbeit zu Hause mit der Arbeit in der Uni irgendwie zusammenzubinden. Also das ist eine schwierige Sache und da haben wir ja 9 Ausgaben jetzt dieses Jahr gehabt, in 2 Staffeln und die finde ich eigentlich alle wahnsinnig lesenswert. Die sind auch sehr unterschiedlich geworden, weil wir unseren Frau Doktores da ganz wenig Vorgaben machen. Da bin ich sehr froh, dass wir das nächstes Jahr auch fortsetzen werden, nach einer kleinen Pause jetzt. Also wird eine 3. Staffel Frau Doktor geben. Das sind so Dinge, die finden halt auch aufgrund der Länge und Komplexität und irgendwie vielleicht auch der Ahnung dessen, dass das irgendwie, ne, so intellektuell schwierige Themen sind, weil es meine Promotion ist, wenig statt irgendwo in anderen christlichen Medien. Unsere Rückmeldungen sind einfach die, und wir sehen das ja auch an diesen paar kleinen Statistiken, die wir da machen bei uns im Magazin, dass die doch sehr gerne gelesen werden und dass einfach Leute sich dafür interessieren, woran junge Wissenschaftlerinnen denn arbeiten, ja, und an welchen unterschiedlichen Themen die da so dran sind, vom Gefängnis über das Alte Testament bis zur Kirchengeschichte.
Hast du denn schon angefragt? Hast du schon Rückmeldungen? Kannst du einen kleinen Einblick geben, wer in der 3. Staffel so berichten wird?
Ja, wir machen da ein bisschen was anderes und mehr wird jetzt nicht verraten.
Okay. Ja. Gut. Und hast du sonst noch ein Highlight?
Positives oder negatives Highlight? Also was ich gerne lese als Papa ist schon die Familienkolumne. Und ich glaube, da haben wir jetzt mit Daniela Albert auch einen guten Weg eingeschlagen, wo wir sagen, gehen wir auch weiter 2021. Also das lese ich als junger Vater schon sehr gern. Mhm. So, für mich dieses Jahr schwierige Situation waren,
ja,
also die Zeit rund um die EKD-Synode mit dem Missbrauch evangelischerseits, das war eine sehr arbeitsintensive Phase. Synode ohnehin, Synode von zu Hause machen. Mhm. Ich hatte mich einfach auch darauf gefreut, nach Berlin zu fahren.
Ja.
Da ist also jetzt so der Teil der Synodenberichterstattung, der wirklich Spaß macht, so ein bisschen weggefallen. Ja? Und da dran zu bleiben und zu sagen, wir lassen das aber jetzt trotzdem nicht einfach vorbeigehen, sondern halten da den Finger auch drauf, wo wir meinen, dass bestimmte Themen wichtig sind, also wie zum Beispiel beim Missbrauch, aber auch überhaupt die ganze Synodenberichterstattung, dass nicht einfach irgendwie, bloß weil das digital stattfindet, das so wegflutscht. Ja? Also das war schon eine sehr anstrengende Sache. Und emotional am bittersten war eigentlich die Woche nach Deutschland betet gemeinsam im Frühjahr. Weil da also so viele persönliche negative Rückmeldungen, ja, hatten wir nicht einmal bei rund um den Rücktritt von Landesbischof Renzing im Herbst 2019. An der Stelle ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es jetzt nie von der Leitung des Gebetshauses oder von Johannes Hartl ausging, überhaupt nicht, da hat man einen sehr professionellen Kontakt. Und das hat mich in der Woche wirklich mehr genervt als sonst, weil so ein paar Rechte, das haben wir ja hier zum Frühstück. Dass ja, ich wahlweise als sowjetischer Politoffizier oder Stasi-Spitzel, das ist quasi eingepreist. Ja, das ist eben mal im Monat, das passt schon. Das nehme ich mir auch nicht so zu Herzen. Früher haben die dann E-Mails zurück von mir bekommen, gerade wenn es Pfarrer waren, die von ihrer eigenen Dienstadresse geschrieben haben. Die haben dann immer mal noch eine E-Mail von mir zurückbekommen, wo sie ja Elternhaus gelassen haben. Aber bei diesem Thema hat es mich ein bisschen mehr angekiegelt, weil es einfach so stark auf die Frömmigkeit ging. Das fand ich total unnötig und ich habe mir das danach natürlich auch nochmal kritisch angeguckt, weil wir uns schon auch hinterfragen. Ne? Und ich kann jetzt nach wie vor nicht so wirklich dran erkennen, wo jetzt eigentlich das Problem lag. Außer vielleicht, dass ich relativ am Anfang des Textes geschrieben habe, dass man wohl beten kann, aber dass die Wirksamkeit des Gebetes eben Glaubenssache ist. Und ich glaube, das haben ja viele Leserinnen, die dann kritisiert haben, so ausgelegt, dass ich eben wenig vom Gebet halte. Auch ich schreibe blöde Eingangssätze. So ist das manchmal.
Jetzt haben wir ganz häufig schon die Leserinnen der Eule schon angesprochen, die mit uns durch dieses Jahr gegangen sind. Jetzt mal eine Frage an dich als Geschäftsführer. Wie läuft's mit den Abos?
Also ich denke, wir können ja sehr, sehr zufrieden sein. Wir haben ja zum Reformationstag angefangen und sind seit einer Woche bei über 100 Abonnentinnen. Da ist mir so ein bisschen Stein vom Herzen auch gefallen, dass ich gesagt habe, oh, ne, man will ja auch nie jetzt so starten mit so einem Abo-Modell und dann irgendwo ganz irgendwo stranden. Also ich denke, dass wir gut unterwegs sind. Wir haben uns für dieses Jahr ja vorgenommen, noch die 600 € im Monat zu werben. Das klingt erstmal wenig, aber wenn, das heißt halt also, dass ganz viele Leute so viel zahlen, dass wir 600 € im Monat zur Verfügung haben, und zwar jeden Monat.
Du wolltest mit 500 anfangen.
Ja, aber das war schon ganz richtig. Ja, 500 hätten wir ja jetzt, ne?
Ja.
Aber das ist schon, man soll sich auch Ziele setzen, und das ist jetzt auch nicht das letzte Ziel. Also insofern brauchen wir uns jetzt auch nicht so versteifen nach dem Motto, wenn jetzt am 31. Dezember 2020 das jetzt da irgendwie 500 irgendwas sind und nicht 600, dann bricht bei uns jetzt hier auch nie der Heulkrampf aus.
Sehr schön, das freut mich.
Wir setzen uns Ziele, wir wollen die Ziele auch erreichen, und die werden auch immer weitergehen. Denn was, denke ich, nochmal wichtig ist, ist, diese 600 € sind irgendwie das, was wir brauchen, damit es die Eule jetzt in dem Maße, wie es sie im Moment gibt, weitergibt. Und das heißt, dass wir unseren Redaktionsalltag einigermaßen so ein bisschen aufpeppen können durch das Geld, und dass wir vor allen Dingen Autorinnen bezahlen können. Wir haben 2020 einige unserer AutorInnen für ihre einzelnen Beiträge schon bezahlen können, und das ist einfach ganz toll. Und genau dafür ist es da. Wir werden weiter auch Beiträge in der Eule haben, die von jemandem geschrieben sind, der dafür kein Geld haben will und auch nicht unbedingt braucht. Also wir werden das Geld, was wir jetzt reinholen, durch die Abos, aber auch durch die Werbung, dieses Geld werden wir nicht mit der Gießkanne rausgeben. Wir haben uns schon auch genau überlegt, was wir damit machen wollen, so Eva, Max und ich, ne? Indem wir einfach sagen, wir wollen es direkt in die Inhalte geben, wir wollen damit spannende Autorinnen was geben, und umso mehr kommt, desto mehr können wir dann eben auch finanzieren an Neuentwicklungen für die Eule, ne? Aber es ist völlig klar, dass wir jetzt von den ersten 600 € nie 5 Podcasts und 10 Videoreihen starten können, sondern dass das schon ein bisschen auch das widerspiegelt, was bei der Eule schon längst da ist. Also wer die Links am Tag des Herrn jede Woche liest oder mehrfach im Monat, hat eigentlich guten Anlass zu sagen, irgendwie so ein kleines Eule-Abo wäre nicht schlecht. Wer im Rückschau auf 2020 sieht, dass er an ein paar Punkten echt viel Eule gelesen hat und gesagt hat, Mensch, da stehen Dinge, die stehen woanders nicht, das interessiert mich, dem sei so ein kleines Eule-Abo doch empfohlen. Ja? Und ich denke, wir haben damit angefangen, wir machen damit weiter, die Eule wird es 2021 geben. Und wir werden sukzessive immer mehr Abonnenten haben und Abonnentinnen. Und ich bin erst einmal sehr zufrieden damit, wie das bisher gelaufen ist. Wir wollen uns darauf auch, denke ich, nicht versteifen. Also klar, das ist wichtig, das bleibt auch wichtig für die Eule. Wir werden unseren Leserinnen damit jetzt regelmäßig auf die Nerven fallen müssen. Aber das soll unsere Arbeit nie bestimmen. Ja? Sondern wenn jemand ein spannendes Thema hat, dann würde er dafür auch Platz in der Eule finden. Auch wenn wir schon wissen, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt der Publikumsburner ist, ja. Und ganz besonders bei den Themen, die eh schwieriger in der Natur sind, wie eben der Missbrauch, heißt es längst nie, dass wir damit aufhören, bloß weil das jetzt vielleicht die Abozahl nicht treibt.
Also wir werden in jedem Fall auch 2021 da sein mit spannenden Artikeln, wie du ja schon sagtest, und Recherchen und natürlich den Links am Tag des Herrn jeden Sonntag. Von Philipp und mir und im Namen der Redaktion und der Eule-Autorinnen frohe Weihnachten.